Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, eine Extra-Limo gibt es selten. Aber das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach der Berliner Mietendeckel nichtig ist, ist ein Ereignis, das wir mit einer Limo-Sonderausgabe würdigen wollen. Der Mietendeckel hatte 2 Jahre Bestand. Eine vergleichsweise kurze Zeit, aber die reichte aus, um eine ganze Branche zu verwirren. Mietverträge wurden geschlossen und man wusste nicht, ob sie gültig sein würden oder nicht. Es gab Schattenmieten, Investoren blieben fern, weil Berlin zwar sexy ist, aber die Renditeaussichten plötzlich ziemlich unsicher waren. Und doch ist das Experiment, das der Berliner Senat gewagt hat, nicht von ungefähr gewagt gewesen. In keiner deutschen Stadt sind über einen so kurzen Zeitraum die Mieten so exorbitant gestiegen. Jetzt ist der Mietendeckel Geschichte. Oder etwa nicht? Was bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts? Was sind die Auswirkungen auf die Politik? Ein Interview mit Dr. Christian Schede, Co-Chair Global Real Estate bei der Anwaltskanzlei Greenberg Traurig. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, hallo von Freiburg nach Berlin. Guten Abend, lieber Herr Dr. Schede. Ich freue mich, dass Sie uns um 18 Uhr am Donnerstagabend nach Verkündigung des Urteils zur Verfügung stehen.
Guten Abend, Herr Labusch nach Freiburg.
Für Sie persönlich, was bedeutet dieses Urteil? Ich erinnere mich an unseren runden Tisch vor einem Jahr, wo Sie gesagt haben, Mensch, Berlin steht auch historisch für Freiheit und Kreativität. Sie fühlen sich wahrscheinlich bestätigt durch dieses Urteil, oder?
Ja, das ganz sicherlich. Das Bundesverfassungsgericht hat in voller Linie unsere Rechtsauffassung, die wir schon seit über 2 Jahren vertreten haben und schon damals in die Debatte eingeführt haben, bestätigt für das soziale Mietpreisrecht für private und frei finanzierte Wohnungsbestände ist das bürgerliche Gesetzbuch zuständig und kann nicht durch Landesmietendeckel konterkariert werden. Das ist ein wichtiges Urteil, weil es Rechtssicherheit gibt. Wir hatten jetzt über ein Jahr lang 2 Gesetze, die beide Geltung beanspruchten, aber sich widersprochen haben. Und jetzt ist klar, dass von Anfang an das Mietendeckelgesetz nichtig ist, keine Rechtskraft entfaltet und wir weiterhin wieder im BGB-Land sind.
Wie sah denn der Tag heute aus für Sie?
Wir haben dieses Verfahren nicht unmittelbar geführt. Wir haben es unterstützt. Wir haben parallele Verfahren verfolgt. Dazu kann ich gleich noch etwas erzählen. Aber vor allen Dingen ist das das Verfahren der Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und FDP. Wichtig ist, dass mit diesem Urteil zunächst erstmal nur in Anführungszeichen ein Verfahren beendet worden ist, nämlich das Normenkontrollverfahren, das die Bundestagsabgeordneten angestrengt haben. Aber indirekt, gleichsam miterledigt, wurde dadurch auch die zum Beispiel schon 2 Dutzend Verfassungsbeschwerden, die auch in Karlsruhe allerdings vor dem 1. Senat anhängig sind. Und in Sammelverfassungsbeschwerden haben wir ja auch 2 mit Kollegen betreut. Und die Argumentation, die dort auch vorgetragen worden ist, die hat der 2. Senat auch vollumfänglich bestätigt. Das hat allerdings auch alles leider einen schalen Beigeschmack.
Welchen?
Wir haben 2 Jahre lang verloren. Das war kein juristisches Neuland. Das Bundesverfassungsgericht hat auf vielen Seiten ausgeführt, dass das, was dazu zur Entscheidung letztlich geführt hat, 150-jähriger Staats- und Verfassungspraxis in Deutschland entspricht. Nämlich, dass die rechtliche und gesetzliche Gestaltung von Vertragsverhältnissen zwischen einem Vermieter und einem Mieter bürgerliches Recht ist und nicht öffentliches Recht ist, was die Länder sozusagen nebenbei noch erlassen können.
Aber um da mal einzuhaken, es hat ja nun auch Gutachten gegeben, die der Senat in Auftrag gegeben hat oder die SPD, die ja zu einem anderen Ergebnis kamen. Das heißt, so ganz klar, wie das jetzt ausgehen würde, war es nicht. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sich die Politik schon sehr, sehr stark mit diesen Gegebenheiten arrangiert hatte. Ich hatte gerade den Clemens Fuest im Podcast, den Leiter vom IFO-Institut, der meinte dann, ja, also nicht alles, was wirtschaftlich unsinnig ist, ist auch gleich verfassungswidrig. Der sagte, das wird wahrscheinlich jetzt Bestand haben. Die Folge ist, dass die Grundstückspreise vielleicht sinken werden. Nun ist er kein Jurist. Aber ich will nur sagen, so ganz so klar, wie das Bundesverfassungsgericht urteilen würde, war es ja doch nicht.
Gerichtsentscheidungen kann man nie genau vorhersagen. Aber wenn Sie mal sich anschauen, was alles an juristischen Größen aufgetreten ist, dann war es ganz klar schon so die mehrheitliche Meinung unter den Praktikern, genauso wie unter den Wissenschaftlern, Verfassungsjuristen bis hin zu ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten. Also kurzum, was Berlin brauchte und braucht. Ja, das ist nicht ein Mietendeckelgesetz, sondern ein Neubaubeschleunigungsprogramm und ein Neubaubeschleunigungsgesetz. Und hätte man das gemacht vor 2 Jahren, wäre das auf breiteste politische Unterstützung gestoßen. Und wir würden jetzt schon mehrere tausend Wohnungen zusätzlich in der Bauphase sehen, wenn man diesen Weg beschritten wäre. Das ist das Traurige letztlich, dass wir das Problem nicht gelöst haben oder noch nicht mal richtig angegangen sind.
Ich glaube aber, es ist doch auch zu kurz gesprungen, wenn man sagt, allein mit Bauen wird das Problem des relativ teuren Wohnraums gelöst. Denn ich meine, wir hatten eine große, wir wissen natürlich alle, in bestimmten Lagen ist die Miete immer noch sehr, sehr gering in Berlin. Aber wir hatten doch einen sehr, sehr hohen Mietanstieg in den letzten Boomjahren. Und das verbunden mit diesem Senat, der gerade am Ruder war, der hat dann diese Konsequenz ergriffen.
Ja, es ist völlig richtig. Wir haben ein Problem und es besteht auch breiter Konsens, nicht eingeschlossen, dass man dieses Problem angehen muss. Es gibt nur einen Dissens, welches Instrument das Richtige ist. Und wir von der verfassungsrechtlichen Seite her kommend, aber eben auch viele von der immobilienwirtschaftlichen und politischen Seite her kommend, haben gesagt, das ist das falsche Instrument. Und ehrlicherweise hat sich das auch genau in den letzten 6, 9 Monaten auch manifestiert. Das Angebot ist zurückgegangen, profitiert haben überdurchschnittlich die Besserverdienenden. Wenn man Mieten einfriert oder hier sogar dann staatliche Anordnung reduziert, im Nachhinein sogar in Bestandsmietverträge reingreift, friert man nicht nur Mieten ein, dann friert man eben einen Markt auch ein. Also man kommt in versetzt ihn in den Winterschlaf. Das ist das im Grunde genommen Traurige an dieser Entwicklung, dass man diesen Weg gegangen ist und nicht den naheliegenden, der breiten Konsens gehabt hätte. Aber man möchte letztlich ja mit dieser Art von Gesetz, so wie es hier in Berlin auch vorgeschlagen worden ist oder auch erstmal in Kraft gesetzt worden ist, jetzt ist es Gott sei Dank aufgehoben, letztlich eine andere Form von Bewirtschaftung haben, nämlich eine staatliche Immobilienwohnungsbewirtschaftung haben. Und das ist letztlich die Systemfrage. Und da geht es um die Gretchenfrage, vertrauen wir auf die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft vertrauen wir auf den staatlichen Dirigismus. Und es ist ja nicht so, dass die Preise nur explodiert sind. Bei Neubauten ganz sicher, Angebotsmieten, klar, die sind auch überdurchschnittlich gestiegen, aber wir haben gar keine gesicherten Zahlen dafür, jedenfalls keine repräsentativen. Tatsache ist, dass im Durchschnitt ja, die Mietsteigerungen nicht sehr viel stärker ausgefallen sind als die Lohnsteigerungen. Auch das haben wir nachgewiesen und vorgetragen und das hat sicherlich auch insgesamt mit dazu beigetragen, dass Klarheit darüber herrscht, dass das das falsche Instrument für einen guten Zweck an sich ist.
Was ist denn die politische Bedeutung dieser Entscheidung? Wird denn jetzt alles gut für Investoren? Glauben Sie, dass der Berliner Senat auf Dauer nachgibt oder kommt da noch was?
So einfach ist das nicht mit alles wird gut. Ja, denn wenn wir 2 Jahre verloren haben, um wirkliche Problemlösungen in Gang zu bringen, dann ist nichts gut. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Was gut ist, ist, dass jetzt Rechtssicherheit besteht. Es ist auch, dass jedenfalls von der Landesseite in den privaten, frei finanzierten Wohnungsmarkt nicht so eingegriffen werden darf, wie der Berliner Mietendeckel das vorhatte. Es wird trotzdem ja eingegriffen und das ist auch gut so über das soziale Mietpreisrecht aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, also des Bundes. Und da haben wir ja Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen und viele andere Instrumente, die eben auf eine Mietpreisdämpfung hinaus da abzielen. Aber das Entscheidende ist, dass tatsächlich schnell Grundstücke, auch gerade das Land, öffentliche Hand kann das machen, zur Verfügung gestellt werden, dass man die schnellen Genehmigungsmöglichkeiten, insbesondere in ganz West-Berlin, Verzicht auf Bebauungspläne für solche Situationen setzt und dass man auf modulares Bauen setzt, dass man auf schnelles Bauen setzt. Da kann man dann man braucht keine 9 Jahre dafür. Man kann innerhalb von 2-3 Jahren viele tausend zusätzliche Wohnungen bauen. Man muss nur die Voraussetzungen dafür schaffen.
Bleibt denn Berlin weiter sexy oder hat der Senat durch sein Handeln so viel Porzellan zerschlagen, dass sich Investoren da gar nicht mehr hintrauen und sagen, ja Gott, wenn der, jetzt ist er gescheitert, aber wer weiß, welche Steine er uns als nächstes zwischen die Beine wirft.
Ja, ich würde die Frage, ob Berlin sexy ist oder nicht sexy ist, nicht so sehr davon abhängig machen, was Investoren sagen, sondern ich würde es davon abhängig machen, welcher Spirit hier eigentlich in der Stadt herrscht. Und wenn ich den Spirit habe, dass ich ihn gestalten kann und nicht das alles staatlich reglementiert habe, dann habe ich tatsächlich mehr Freiraum. Man muss sich mal vorstellen, etwas Ähnliches wie der Mietendeckel hätte die Startup-Szene reguliert. Glauben Sie, da wäre nur eine vernünftige Idee rausgekommen? Wenn ich Freiheit beschränke, wenn ich Kreativität beschränke, dann muss man eben gegensteuern, ja, wenn es Auswüchse hat. Und die Instrumente gibt es, die werden auch verfolgt. Deshalb, ich glaube, was aber auch wichtig ist, ist, es geht hier nicht nur um Investoren. Die große Mehrheit der Vermieter sind nicht irgendwelche unbekannten, ausschließlich auf Profit ausgerichteten Investoren aus dem Ausland. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn dem nämlich so wäre, dann hätte es keine Verfassungsbeschwerden von Wohnungsbaugenossenschaften in Karlsruhe gegeben, gegen den Mietendeckel. Das sind diejenigen, die am Gemeinwohl orientiert wohnungswirtschaftlich unterwegs sind und Durchschnittsmieten liefern, die weit unter denen der städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind. Und auch bei den privaten Vermietern, auch denen, die sich an der Sammelverfassungsbeschwerde in Karlsruhe, die wir vertreten haben, beteiligt haben, da sind Menschen dabei, die sehr gutes Verhältnis mit ihren Mietern haben. Und wo die Mieter wissen, dass die Mieter sogar ein mehr im Monat zur Verfügung haben als ihre Vermieter und es überhaupt nicht verstanden haben, dass sie jetzt plötzlich weniger Miete zahlen sollten und es ihnen per Gesetz sogar verboten war, freiwillig mehr zu zahlen, nämlich das, was bisher marktüblich war und BGB-konform war. Also man muss da schon ein bisschen drauf achten, um wen geht es denn da? Aber dass Berlin, wenn man so will, eine gewisse in der Attraktivität für unternehmerische Initiative und Kapitalallokation jetzt eher eine Delle erfahren hat oder eine Beule bekommen hat. Das ist sicherlich richtig. Ich bin aber zuversichtlich, wenn es jetzt mit Augenmaß auch von der Politik aufgenommen wird, dann glaube ich, dass Berlin weiterhin eine attraktive Stadt sein wird und die Probleme lösen kann. Und der Blick nach Hamburg zeigt doch, ja, es gibt Metropolen, sogar in Deutschland, ja, wo man durch eine Politik mit Augenmaß, ja, Wohnraum schaffen kann, den Bedarf und auch den sozialen Bedarf viel besser abdeckt als das, was in den letzten 12 Monaten durch den Mietendeckel hier in Berlin verursacht worden ist.
Ich will nochmal die Frage stellen zu den Wohnungsgesellschaften, die ja ein Stück weit zwischen den Shareholdern und den Stakeholdern stehen. Handeln die richtig, wenn sie jetzt sehr defensiv zu Rate gehen, wenn sie jetzt Mieterkommunikationen betreiben und sagen, es wird keine Miete in großem Stil erhöht, wir verlangen von euch Mietern nichts nach? Oder sägen Sie sich den Investorenast ab, auf dem Sie eigentlich sitzen?
Nein, ich finde es auch gar nicht defensiv, sondern ich finde es sehr proaktiv und offensiv und sehr verantwortungsvoll. Und man muss mit dieser Situation verantwortungsvoll umgehen. Das bedeutet, dass keiner der Mieter, und das finde ich sehr gut, dass das auch absoluter Konsens ist, in eine soziale Härtesituation kommt, nur weil jetzt ein politisches Experiment, und ich betone nochmal mit Ansage, gescheitert ist. Das darf nicht auf dem Rücken von sozial schwächeren Mietern ausgetragen werden. Das finde ich gut und richtig so. Aber auch nicht jedes Unternehmen und nicht jeder Verwalter oder Eigentümer kann so agieren. Man muss sich einfach nur mal klar machen, es gibt auch Fondsgesellschaften, die hier in Berlin viele tausend Wohnungen haben, und da sind Zehntausende von Kleinanlegern die Anführungszeichen Investoren, deren monatliches Einkommen ist absolut vergleichbar mit dem Einkommen der Mieter. Das sind Kleinanleger von Volksbanken und anderen Banken. Und da geht es um eine zusätzliche Alterssicherung oder eine zusätzliche Absicherung, die sie sich erhalten wollen, weil sie eben gucken wollen, dass ihr Geld nicht riesenhafte Rendite schafft, sondern dass es einfach inflationsgesichert gut für die Zukunft sicher angelegt ist. Darum geht es. Und da muss man mal schon auch überlegen. Das ist ganz gut mit unserem Beispiel, was ich hatte, dass eben ein Rentner-Ehepaar im Zweifel von den Mieteinnahmen lebt und im Mietshaus Mieter wohnen, die monatlich durchaus sehr viel mehr zur Verfügung haben. Auch da ist ein verantwortlicher Ausgleich notwendig. Ich will sagen, alles über einen Kamm scheren jetzt, ja, das springt zu kurz. Wenn die großen Unternehmen eben sagen, sie machen das mit Augenmaß und machen eben auch Einzellösungen und so weiter, dann ist das richtig. Man muss eben genau tatsächlich auch da austarieren zwischen Shareholdern und Stakeholdern. Und da gibt es eine Verantwortung.
Könnte dieses Urteil eine Blaupause für den Bund sein, dass die ein oder andere Partei in ihr Parteiprogramm aufnimmt? Gut, auf dem Landesrecht war das nicht möglich. Wir erwägen jetzt die bundesweite Einfügung eines Mietendeckels. Können Sie sich sowas vorstellen?
Naja, das muss man sich nicht vorstellen. Das ist ja schon im Parteiprogramm der Linkspartei.
Das kenne ich nicht so gut. Ist das wirklich so?
So viel ich weiß, ja. Also, das ist der Ruf nach einem Bundesmietendeckel, der ist natürlich nicht nur erwartet worden, sondern der ist heute auch spontan gekommen. So. Okay. Ich bin persönlich der Meinung, wir brauchen keinen Bundesmietendeckel, denn wir haben ein soziales Mietpreisrecht nach BGB. Und je nachdem, wie die politische Mehrheit im Bundestag ist, ja, wird man mehr oder weniger nachjustieren. Nur eins ist für mich völlig klar. Wenn man einen Bundesmietendeckel nach Berliner Machart machen würde, dann scheitert der auch in Karlsruhe.
Genau.
Allerdings aus anderen Gründen.
Ja.
Nicht mangels Gesetzgebungskompetenz, sondern wegen unzulässiger Eingriffe in Eigentumsrechte und Verstöße gegen das grundgesetzliche Willkürverbot. Diese Fragen wurden jetzt in Karlsruhe nicht entschieden. Dazu hätte der erste Senat entscheiden müssen. Das war nämlich auch Gegenstand dann unserer Verfassungsbeschwerden. Dazu ist es jetzt nicht gekommen. Es ist aber auf der anderen Seite ist eine schnelle Entscheidung oder relativ schnelle Entscheidung immerhin in knapp 12 Monaten auch gut gewesen und wichtig gewesen, zumal eben auch die Rechtsunsicherheit sich wirklich breitgetreten hat. Und da Klarheit zu haben, das war wichtig. Aber die Vorstellung, dass man ein Berliner Mietendeckelgesetz jetzt einfach kopiert und schreibt Bundesmietendeckelgesetz da drauf, kann ich nur sagen, das hat auch wird in dieser Form auch in Karlsruhe aus Grundrechtsgründen keinen Bestand haben.
Machen wir uns nicht zu viele Gedanken darüber, was sein könnte. Denn Glaskugel macht in bestimmten Punkten keinen Sinn. Die Parteien sind, glaube ich, sehr, sehr kreativ. Allerletzte Frage an Sie, die hat nun gar nichts mit dem Thema Mietendeckel zu tun, Herr Dr. Schwede. Unser Podcast heißt Limo. Und angenommen, Sie kriegen jetzt die Möglichkeit, mit wem auch immer Sie wollen auf der Welt eine Limo zu trinken. Wir laden Sie sogar dazu ein. Wen würden Sie nehmen und über was würden Sie sprechen?
Ich würde mit Angela Merkel eine Limo trinken wollen. Ob sie nicht doch lieber weitermachen will.
Super. Vielen Dank, Herr Dr. Schwede, für die Einordnung, die Sie uns gegeben haben am Tag der Urteilsverkündung. Wir sind alle der Meinung, das Thema ist jetzt vom Tisch. Aber wir wissen natürlich alle nicht, was die Zukunft bringt. Ich befürchte ja, dass Kreativität, von der Sie eben gesprochen haben, dass die so weit geht, dass manche andere Partei hier das Ende der Diskussion noch nicht gekommen sieht, sondern kreative Lösungen für möglicherweise sogar einen bundesweiten Mietendeckel erweckt. Mal sehen, ob Sie damit Erfolg haben. Dann würden wir uns widersprechen. Danke und alles Gute nach Berlin.
Sehr gerne. Herzlichen Dank auch nach Freiburg.
Das Interview hat deutlich gemacht, dass es viel zu kurz gesprungen ist, von den kleinen Mietern und den großen Vermietern zu sprechen. Es gibt auch kleine Vermieter und ich denke, das Urteil hat ihnen alle Genüge getan. Das Unterfangen des Berliner Senats war ein untauglicher Versuch, ein Experiment, das schiefgegangen ist, aber es hat den Finger in eine ganz große Wunde gelegt. Ob der Bundesmietendeckel nun kommt, bleibt abzuwarten. Wenn er kommt, wird er sicherlich anders aussehen als die Berliner Blaupause. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die nächste Limo gibt es wieder zum gewohnten Zeitpunkt ab Montag um 8 in Spotify und Co. In der nächsten Limo wird es gehen um das Thema Wohneigentumsförderung. Hier versagt der Staat auch. Ciao und alles Gute.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.